Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
Die GFL an diesem Wochenende hatte ihren vorletzten Spieltag und darüber müssen wir sprechen, weil es gab ein paar sehr, sehr interessante Ergebnisse und das machen wir natürlich mit einem der Macher von GFL TV und Radio, mit Nicola Matze. Hallo Nicola.
Hallo.
Nicola, es gab ein Spiel aus der GFL, was durchaus sehr viel Folgen nach sich gezogen hat. Die Berlin Adler haben gegen die Hamburg Huskies gespielt und sie haben verloren mit 21 zu 35. Sind sie jetzt abgestiegen?
Das fällt der ganz große Blick in die Glaskugel, weil wir wissen ja, Relegationen haben ihre eigenen Gesetze. Ich zahle auch irgendwie 1,50 € ins Phrasenschein. Nee, also das Problem bei den anderen war halt, sie hatten dieses Finale zu Hause, ein bisschen alles reaktiviert, was ging, ja, so Urgesteine wie Robert Laffin waren dabei und haben gespielt, aber sie haben zu keinem Zeitpunkt diesen Spiel geflitzt, sind immer dem Score hinterhergerannt. Die Huskies 7-0 in Führung, dann 7-7, 14-0 in Führung, 14-7 in Führung, 14-14 zur Halbzeit. Dann machen sie das 21-14 und die Adler kommen auf 21-21 ran und dann war der Neckbreaker für die Adler und da waren sich alle im Stadion ziemlich einig, eine Situation, in der die Adler an der 30-Yard-Linie ankommen oder an der 20 und dann relativ machbares Field-Goal um Meter verschießen und Hamburg den Ball dann natürlich geben. Hamburg spuckt den Ball direkt wieder aus, ja, Fumble vom amerikanischen Running Back, der einem daneben liegenden Berlin-Spieler, der einfach nur getackelt hatte, wirklich in die Arme fliegt, wo du denkst, oi, manchmal muss man Glück haben im Leben. Und daraus wird ein Four and Out, weil sie für den vierten gehen, hatten ja eben das Siegskurs verschossen. Und da dachte man schon, naja, also du musst ja schon gewinnen, liebes Berlin, wenn du nochmal raus willst aus der Nummer, ja. Und also das war jetzt auf dem Präsentiertablett zweimal. Und Hamburg, die wirklich gut aufgelegt waren an dem Tag und die wenig Fehler gemacht haben, schickt Moritz Mark, den Backup-Quarterback, auf Receiver-Route tief und John Rebel trifft ihn genau im Lauf, also 1A Pass, ja, das ist, da müssen wir nicht über GFL-Abstiegszone reden, das war schon hohe Qualität und Moritz Mark trägt das Ding 70 Yards in die Endzone und am Ende ist es dann das 28-21, sie packten noch das 35-21 drauf und am Ende hätten sie sogar die Chance gehabt, sogar noch für 22 zu gehen. Und 22 wäre direkt der Vergleich gewesen, dann wäre alles fix gewesen. Jetzt ist es so, dass die theoretische Chance für die Adler bleibt, die Lions zu schlagen. Und selbst dann reicht es aber nicht. Dann müsste Hamburg punktlos gegen Hildesheim rausgehen. Und Hamburg hat ja vor zwei Wochen Hildesheim auswärts schon geschlagen. Das heißt, 99,99% ist Hamburg safe und in Berlin habe ich jetzt auch keinen getroffen nach dem Spiel, der gesagt hat, jo, wir schlagen die Lions, die gehen alle davon aus, okay, das Ding ist durch, ja. Das geht jetzt Richtung Relegation gegen Potsdam.
Ja. Die Berliner, wie gesagt, sie hatten ihre Chancen, du hast es gesagt, und haben sie nicht nutzen können und die Hamburg Huskies, haben sie den Kopf aus der Schlinge gezogen?
Ja, definitiv. Also die Hamburger haben uns das ganze Jahr gesagt, der Spielplan kommt uns nicht entgegen. Sie hatten viele Abgänge in der Offseason, sie hatten 20 Abgänge allein nach Kiel und hatten dann natürlich auch diese ganze Geschichte rund um Patrick Jesume, der dann gesagt hat, nee, Sportdirektor mache ich doch nicht weiter und der Coaching-Staff muss dann neu aufgestellt werden und sie haben halt viel Zeit verloren im Winter und deshalb ist Kiel, als sie dann rekrutiert haben, auf offene Ohren gestoßen, weil halt bei Hamburg zu dem Zeitpunkt nichts feststand. Und das, was übrig war, musste sich erst finden. Und sie hatten natürlich Pech, dass das erste Spiel gleich gegen die Adler war, weil die Adler, die waren eingespielt, vom letzten Jahr noch punktuell verstärkt. Das heißt, die haben das dann gnadenlos ausgenutzt, dass die Hamburger zum Beispiel in der O-Line komplett zerfahren waren. Das war dieses 30-8. Und hinten dran haben die Huskies dann erstmal zweimal Braunschweig, einmal Kiel, zweimal Rebels, einmal Dresden bekommen. Und das sind halt Teams, die spielen um die Playoffs und nicht gegen Abstieg. Und dann ging's halt, da gab's halt Rutsche um Rutsche. Aber die haben uns die ganze Zeit gesagt, wir schauen auf Mitte August. Mitte August haben wir in vier Spielen, außer das Kielspiel, zweimal Hildesheim und das Rückspiel gegen die Adler. Da wollen wir punkten, da müssen wir punkten, da gehen wir gerade hin. Da schauen wir, dass wir unsere Spieler wieder fit haben. Natürlich können wir es dann als Durchhalteparolen interpretieren, aber Punkt ist, das Kielspiel, gut, deswegen Wetter ausgefallen. Das heißt, zwei der drei Spiele haben sie jetzt gespielt, diese wichtigen Spiele, und haben beide gewonnen. Und beide, würde ich sagen, verdient gewonnen. Und dann ist es so, dann hast du dich mit dieser Rumpftruppe, die du am Anfang des Jahres durch Coaching wirklich rangekämpft, rangearbeitet, hast du diese Punkte geholt und hast den Klassenerhalt auch verdient. Jetzt haben sie einen neuen Sportdirektor, Timothy Speckman, der Anfang des Jahres noch Offensive Coordinator in Lübeck war. Der soll jetzt das Recruiting und das komplette, ja, so den kompletten Aufbau übernehmen, dass man sich halt erstmal nächstes Jahr nicht so einen Stress hat und zweitens, dass man sich halt langfristig etabliert. Also ja, die Huskies, die wo wirklich viele dachten, die schaffen die Saison nicht, die haben bewiesen, dass sie wirklich Herz haben.
Ja, sie haben noch das Nachholspiel, du hast es gerade gesagt, gegen die Kiel Baltic Hurricanes am 9.9. und jetzt nächste Woche gegen die Hildesheim Invaders, also auch nochmal Chancen für 4 Punkte für die Hamburg Huskies und Durchhalteparolen, die Durchhalteparolen haben am Ende gezeigt, sie haben es ernst gemeint und sie haben es tatsächlich dann in die eigenen Hände genommen. Ein Spiel, was du selber kommentiert hast gestern, das war das der Marburg Mercenaries gegen die Samsung Frankfurt Universe. Wir haben am Freitag schon in der Vorschau darüber gesprochen, du hast gesagt, Marburg wird keine Chance haben. Deswegen bist du Kommentator und Macher von GFL TV und Radio, weil du nämlich weißt, wie diese Spiele ausgehen. 37-10 am Ende für Samsung Frankfurt Universe.
Das Spiel hätte auch beinahe für Marburg gewertet werden können und dann hätte ich doof ausgesehen. Also, Christian Schimmel und ich gehen 14 Uhr, Kickoff war 16 Uhr, gehen irgendwann so 14:30 Uhr, 14:45 Uhr gehen wir runter aufs Feld, um uns mit den Coaches zu unterhalten, wie es halt so Usus ist vor so einem Spiel. Und Christian tippt mich dann, also ich war noch irgendwie so im Handy vertieft oder keine Ahnung, dann tippt Christian mich an, so von wegen, sag mal, die Marburger spielen in Weiß und die Frankfurter spielen in Weiß. Sowas. Schau mir das an und denke mir so, oh, Tatsache, schickt dann, weil der Liga-Obmann war Backchurch in dem Spiel, schickt dann per Facebook-Nachricht den Liga-Obmann, ey Leute, wir haben hier weißes Marburg gegen weißes Frankfurt. Und dann kam der, ja, okay, ich schicke meinen Hauptschiedsrichter raus. So, dann kam der Hauptschiedsrichter, hat sich das angeschaut und hat dann Frankfurt gefragt, so funktioniert das nicht. Marburg, das Heimteam hat halt eingeladen und auf der Einladung steht, wir spielen in Weiß. Das heißt, dann muss das Gastteam irgendwie schauen, dass es nicht in Weiß spielt. So, und dann ist halt einer nach Frankfurt gedüst, hat Trikots geholt, währenddessen hat sich Gießen bereit erklärt, seinen Jersey-Satz zur Verfügung zu stellen. Und da war halt die Ansage, bis 17:30 Uhr müsst ihr halt ready to play sein, dann wird das Spiel gewertet. Und also es muss jemand mit sehr überlegten, besonnenen Fahrstil von Marburg nach Frankfurt und zurückgefahren sein, weil der hat dann summa summarum, glaube ich, circa 1:45 Uhr gebraucht, inklusive Einladen der Jerseys. Und dann konnte das Spiel stattfinden, ein Spiel, in dem sie mit dem Backup-Quarterback gespielt haben, mit Sonny Weißhaupt, weil Jalil Lawini, der amerikanische Quarterback, hat einen Hip-Pointer im letzten Spiel abbekommen, plus eine Bronchitis am Donnerstag. Das war dann halt, okay, wir dressen ihn ja, wenn er nicht spielen muss, spielt er halt nicht. Und selbst mit Sonny Weißhaupt als Quarterback hatte Marburg nicht den Hauch einer Chance. Also sie wurden von Silas Nasitim, ihrem ehemaligen Running Back, überfahren. Sonny Weißhaupt hat ein federfreies Spiel gespielt, außer im Two-Minute-Drill hat er spät einen tiefen Pass geworfen, der ein Pick war, aber gut, das kann mal passieren und in Marburg wirkte ideenlos in der Offense, weil die Defense sie halt komplett im Griff hatte, also das stand ja lange 27-0, glaube ich, und die Punkte kamen ja erst spät. Also Marburg ist, wenn man so will, ist es eine Dreiklassengesellschaft im Süden. Die erste Klasse ist halt Frankfurt und Hall. Die zweite würde ich Ingolstadt reinpacken. Ja, sie haben zweimal gegen Marburg verloren, aber sie machen irgendwie den kompletteren, den aufgeklärteren Eindruck. Und dann dahinter Marburg, Stuttgart, München, Allgäu, Saarland, wo an einem gewissen Tag jeder jeden schlagen kann. Das ist halt die dann aber auch gegen den ersten und zweiten im Augenblick chancenlos sind.
Ein Spiel, was durchaus im Abstiegskampf der GFL Süd von Belang sein könnte, war das zwischen Allgäu und den Saarland Hurricanes. Die Saarland Hurricanes haben zu Hause gegen die Allgäu Comets mit 9-15 verloren. Atmet man jetzt in München tief durch?
Ganz tief, weil das wäre... Also was heißt ganz tief? Also das Problem für Saarland war, wenn sie selbst dieses Spiel gewonnen hätten, sie hätten nächste Woche gegen Stuttgart gewinnen müssen. Beziehungsweise es hätte dann unentschieden gereicht, aber sie hätten trotzdem nicht verlieren dürfen nächste Woche, weil Saarland hat sich auf ganz dämliche Art und Weise den direkten Vergleich gegen München versaut. Ein Pick 6 irgendwie eine Minute vor Schluss, obwohl sie mit plus 20 in das Spiel gegangen waren. Und dann verlieren sie es und verlieren halt auch noch den direkten Vergleich, statt da safe zu sein. Also in der Konstellation, wo München und Saarland gleich aus sind, ist immer München vorne. Jetzt ist halt der Punkt, wenn Saarland gewinnt nächste Woche, wären sie bei 6 Punkten, ebenso wie München und Stuttgart. München spielt gegen Frankfurt, da gehen wir davon aus, dass sie keinen Punkt holen. Und dann in dieser Dreierkombo wird halt so eine Minitabelle gebildet zwischen den dreien, ihre Ergebnisse untereinander und da wäre halt München letzter. Aber für Saarland hätte es nichts geändert, dass sie nächste Woche in Stuttgart was holen müssen. Sie können sich trotzdem ärgern, weil sie haben 9-7 geführt, hatten ein paar Chancen. Kempten war mit einer Rumpftruppe da, trotzdem hat Kempten das irgendwie noch geschaukelt und zum Sieg konvertiert. Und ja, und jetzt ist Saarland unter Zugzwang nächste Woche in Stuttgart. Die Frage in Stuttgart ist dann, spielt Connor Sullivan, der Quarterback, der seit 2 Wochen verletzt fehlt. Das wird ein Endspiel in Stuttgart und dann muss man in Stuttgart ein bisschen zittern. Aus dem einfachen Grund. Football ist, jetzt lass mal Frankfurt irgendwie mit vielen Backups spielen oder dem Quarterback, ihrem Quarterback irgendwie ein bisschen Spielzeit geben, damit er nicht ganz kalt in die Playoffs geht, sondern schmeißt er mal 2, 3 Picks und München macht noch irgendwie einen Kickoff-Return-Touchdown und so und dann holt München was in Frankfurt und Stuttgart verliert dumm gegen Saarland und ist plötzlich Stuttgart 8. Also es ist eine Dreier-Tabelle, die interessant sein kann, weil eben bisher keiner wirklich geglänzt hat und man nicht sagen kann, da ist einer klarer Favorit. Wenn Stuttgart in voller Kapelle antritt, dann müssten sie Saarland dominieren. Aber darauf kann sich München auch nicht wirklich verlassen. Also das Interessante ist auch noch der Spielplan, der zufällig vor Saison erstellt wurde und der sich ja dadurch ergibt, auch teilweise durch die Spieltermine des FSVs am Bornheimer Hang und durch die Spieltermine der Stuttgarter Kickers und der zweiten vom VfB in der Waldau hat jetzt ergeben, dass die beiden parallel spielen, Sonntag um 15 Uhr. Das heißt, es wird nochmal eine Ecke dramatischer, weil keiner eine Ahnung hat, was auf dem anderen Platz passiert.
Ja, aber so soll es doch sein, oder?
Ja, natürlich, aber wir hätten jetzt nicht irgendwie, wir haben jetzt keine Konstellation, die sagt, wir verschieben Spiele, damit sie parallel liegen in solchen Situationen. Die NFL kann es ja machen. Die Bundesliga macht es ja per Default, weil sie ja dann sagt, so letzter Spieltag ist alles 15:30. Das haben wir nicht. Das ist jetzt absolut reiner Zufall, dass das passiert, aber steigert natürlich die Dramatik ungemein, weil jetzt weiß jeder, was er machen muss. Also jetzt weiß keiner, was er machen muss, weil sonst wird es ja einer wissen, der vorgelegt hat am Samstag, was am Sonntag ist. So ist es natürlich. Nail weiter für alle. Auf der anderen Seite garantiert es auch, dass Stuttgart das Spiel ernst nimmt, weil dass sie es nicht abschenken würden, zumal es ein Heimspiel ist. Also die müssen ihren Fans noch was bieten. Also es ist angerichtet für ein spannendes Finale in Stuttgart und Frankfurt.
Ja, das ist die GFL Süd. Es hat auch noch ein paar andere Ergebnisse gegeben noch in der GFL. Die Ingolstadt Jukes gewinnen gegen die Stuttgart Scorpions 39-18. Die Cologne Crocodiles verlieren zu Hause gegen die New Yorker Lions Braunschweig mit 0-30. Und die Kiel Baltic Hurricanes gewinnen gegen die Dresden Monarchs mit 24-21. Ganz knappe Geschichte. Kiel gegen Dresden, war das spannendste Spiel des Wochenendes?
Ja, und der Quarterback der Kieler ist immer noch angeschlagen. Jared Stegman wirkte wohl nicht so wirklich fit. Die haben viel aus ihrer Wildcat mit Receiver Xavier Mitchell gespielt und haben damit wieder viel auf Laufspiel gesetzt und haben damit Dresden komplett überfahren. 43 Läufe für 319 Yards, das sind 7,4 Yards pro Lauf. Wenn du weißt, was kommt, ist das eigentlich viel zu viel, weil die Wildcat, die haben die Dresdner schon auf Tape gesehen von den Kielern gegen Berlin, gegen die Rebels und am Ende dann noch 3 Turnover von Dresden, 3 verlorene Fumble, mehr als Kiel, beziehungsweise 2 verlorene Fumble mehr als Kiel, dann ist das halt in dem Spitzenspiel zu viel. Du musstest mit 7 gewinnen, mit 8 gewinnen, weil der direkte Vergleich wäre bei 7 gewesen. Sie hatten das Hinspiel 42-49 verloren. Aber sie sind nie mehr auf mehr als 7 weggezogen. Also 7-0 geführt, 14-7 geführt, 21-14 geführt. Und dann macht Kiel das 21-21 mit 8 Minuten auf der Uhr und Dresden schafft sich mehr Punkte raufzubringen. Und dann mit auslaufender Uhr macht Tim Albrecht das Field Goal zum 24-21. Damit ist Kiel jetzt gesetzt Zweiter und Dresden fix Dritter. Und das heißt, Dresden muss auswärts nach Frankfurt. Das wollten sie natürlich nicht. Sie hätten lieber zu Hause Marburg empfangen. Das ist ein ganz anderes Kaliber. Ja, jetzt muss Dresden im Jubiläumsjahr den taffen Weg gehen, weil wenn sie wirklich in den German Bowl wollen, wie sie es angekündigt haben, müssen sie jetzt Frankfurt auswärts schlagen und dann Braunschweig auswärts. Das ist schon eine Ansage. Da hat Kiel mit zu Hause gegen Marburg und dann auswärts nach Hall, was auch kein Spaziergang wird, aber trotzdem ein Tick einfacher.
Mhm. Das ist die GFL. Auch in der GFL 2 wurde am Wochenende gespielt und dort hat es schon die ersten Entscheidungen gegeben um den Abstieg. Was hat es da gegeben, Nikola?
Es gab das Endspiel zwischen Essen und Lübeck. Lübeck hat auswärts gewonnen in Essen, damit ist Essen abgestiegen und Lübeck wahrt sich die Chance damit nächste Woche im letzten Spiel gegen Bonn. Da geht es dann auch darum, also wenn Lübeck gewinnt, sind sie in der Liga drin, jedes andere Ergebnis, sie steigen ab, aber sie haben hatten quasi die Situation, dass sie aus den letzten 3 Spielen 3 Siege holen müssen, um überhaupt die Klasse halten zu können. Sie haben letzte Woche in Rostock gewonnen, sie gewinnen diese Woche in Essen. Bonn wurde gestern von Düsseldorf planiert, das heißt, sie konnten gestern keine Punkte holen, 58-12. Das heißt, wir haben jetzt dieses angesetzte Endspiel in Bonn. nächsten Samstag um 16 Uhr, wo es dann wirklich do or die ist, weil in der GFL 2 gibt es keine Relegation. Platz 7 und Platz 8 steigen direkt ab. Ja, das wird spannend, aber natürlich, meine Vorteile ist deshalb bei Bonn, weil Lübeck halt die sehr lange Anfahrt von Lübeck runter nach Bonn hat, die 500 oder 550 Kilometer im Bus. Das ist schon eine Hausnummer, aber Lübeck totgeglaubt eben länger. Also das dafür, dass man dachte, die gehen jetzt runter, weil sie es einfach nicht auf dem Rasen bekommen. Drei Sieger aus drei Spielen haben jetzt diesen Matchball. Jetzt müssen sie ihn halt verwandeln.
Die Abstiegsfrage ist dort bei einem Team geklärt. Die Aufstiegsfrage wird geklärt. Die Potsdam Royals werden in der Relegation dann wohl dabei sein. Sind die Potsdam Royals Bundesliga-tauglich?
Also ich habe mich jetzt mit mehreren unterhalten, die Potsdamer schon gesehen haben. Zum Beispiel auch Schiedsrichter aus NRW, die dort die Potsdamer gesehen haben. Die sagen, das ist schon ein Team, das ist ein starkes Team. Die sind sehr schnell, sehr athletisch. Also das ist schon der obere Topf der GFL 2. Roman Motzkus, mit dem ich mich unterhalten habe am Samstag, meinte, die haben halt eine Bomben-Offense. Das ist schon was ganz Besonderes. Also normalerweise ist es so, wir haben schon Tabellenführer in der GFL 2 gehabt, die Gegner halt so regelmäßig, also 39-10, 45-10 schlagen, so. Während Potsdam da halt ziemlich kompromisslos ist und dann mal Bonn eben 73-0 weghaut oder Essen 82-14 und selbst auswärts 50 und 60 Burger verteilt, das sind Ergebnisse, die würde auch ein GFL-1-Team erzielen, wenn es gegen ein GFL-2-Team spielt. So, jetzt ist Berlin, glaube ich, meines Erachtens nicht ganz so schwach wie Düsseldorf letztes Jahr, der Absteiger vom letzten Jahr in der Relegation. Dafür war Köln, glaube ich, nicht so importgeladen, wie es Potsdam ist. Was er ja bei Potsdam dann die Frage aufwirft, ich meine, ihr habt jetzt die GFL-2 dominiert mit vielen Imports, da ist dieses Ceiling also halt dann geringer als bei anderen Teams. Die können halt dann für die GFL nicht mehr so wirklich nachladen, wenn sie auf jeder Position schon Imports haben. Weil, nämlich Köln, Heil, Braunschweig, die haben halt eine sehr solide Basis an deutschen Spielern. Die sind halt gute Teams bis sehr gute Teams. Und wenn du da halt punktuell mit ein, zwei Spielern verstärkst, dann war es herausragend gut. Und bei Potsdam ist halt, die sind jetzt schon, beim vollgeladenen mit Imports-Punkt gut bis sehr gut und da geht halt dann nicht mehr so wirklich viel nach oben. Das ist halt die Frage, was können die dann in der GFL reißen? Ich glaube schon, dass sie Bundesliga-Tauglichkeit haben, aber ob sie wirklich die Tauglichkeit haben, da ganz oben anzugreifen, da brauchen sie jetzt vielleicht ein bisschen mehr Strukturierung im Verein, das Ganze halt also dafür für Breite sorgen. Den Verein gibt es ja erst seit 2005, glaube ich, und zwischendurch gab es Sponsorenprobleme. Die waren ja eigentlich schon mal in die GFL 2 aufgestiegen und haben dann kurz vor der Saison zurückgezogen. Jetzt haben sich dann den ganzen Weg wieder von unten hochgearbeitet. Klopfen jetzt an die GFL, aber wie gesagt, junger Verein, da musst du halt auch für den Unterbau sorgen und da müssen die Potsdamer jetzt vielleicht ran, damit es halt langfristig was wird, weil im Augenblick ist halt, das sieht halt limitiert nach oben aus. Also für Platz 4, 5 könnte es reichen, aber für viel mehr wahrscheinlich nicht.
Das war das GFL-Geschehen am Wochenende. Wir haben nächste Woche den letzten Spieltag dort und dann haben wir hier auch auf meinsportradio.de dann natürlich die Vorschau auf dieses Wochenende. Das war Nicolas Martin mit seinem Rückblick auf die letzte Woche in der GFL und der GFL 2. Danke, Nicolas.
Meinsportradio.de bringt dich ganz nah an den Ring. Die Box-WM 2017 live aus Hamburg. Vom 25. bis 29.8. die Box-WM Dailies und vom 31.8. bis 2.9. die Live-Übertragungen der Halbfinals und der Finalkämpfe aus der Sporthalle Hamburg in Alsterdorf. Exklusiv kommentiert von Matthias Preuß. Die Box-WM 2017 auf meinsportradio.de. Präsentiert von Boxsport TV.